Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit und ich möchte mich an dieser Stelle auch für die vielen Zuschriften bedanken, die wir immer bekommen und von diesen vielen Anregungen und Fragen und Hinweisen, die wir bekommen, ist auch immer wieder eine Frage dabei, die oft auftaucht, nämlich so, ja okay, jetzt weiß ich, dass hier alles schief läuft auf dieser Welt, aber was kann ich denn dagegen tun? Also die Hilflosigkeit, die in diesen Nachrichten immer mitkommt, die schwingt immer so ein bisschen mit durch, was kann der Einzelne denn machen, wenn er die ganzen Informationen aufnimmt und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Gast ist extra den weiten Weg aus München angereist, um darüber zu sprechen, was er getan hat, um diese Situation zu ändern. Der hat nämlich einen Stammtisch gegründet, wo er Gäste einlädt und Vorträge veranstaltet. Und das ist der Freidenker-Stammtisch aus Nandlstadt. Ich begrüße ganz herzlich den Initiator, Präsident, Kassenwart, Roadie und One-Man-Show, alles in allem, Anton Gebhardt. Hallo Anton.
Hallo Robert.
Anton, wirklich vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich hab einfach gedacht, ich muss dich hierher holen, weil du ein wirklich klasse Beispiel bist dafür, was man eben selber machen kann. Ja, ich habe es jetzt gerade eingangs gesagt, die meisten Menschen, die über diese Informationen stolpern, die anfangen, ihr Weltbild neu zu strukturieren, die kommen irgendwann an diesen Punkt der Hilflosigkeit, dass man die Informationen aufnimmt und weiß, okay, das und das und das läuft alles schief. Aber ich kann nichts tun, ja, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele Leute einen Bogen um diese Informationen machen. Und deswegen bist du hier und erzählst von deiner Arbeit und jetzt zum ersten Mal, wo ist Nandlstadt eigentlich? Das Zentrum der Welt, wo liegt Nandlstadt?
Ja? Ja, Nandlstadt liegt im Landkreis Freising, das ist hier nördlich von München, in der Nähe vom Münchner Flughafen. Kleiner Ort, mein Heimatort.
Okay, also man kann es fast sehen, wenn man vom Olympiaturm in München nach Norden schaut, sieht man Freising noch und dann ist es nochmal ein Stückchen weiter, also im Norden von München, ungefähr 40 Kilometer von München, so ungefähr.
60, 70 circa.
So ungefähr, ja. Und du bist quasi jemand, der gesagt hat, ich möchte das nicht mehr länger ertragen müssen, diese Hilflosigkeit oder dieses System, ich mache da was dagegen. Wie bist du drauf gekommen, so einen Stammtisch, so eine Organisation zu gründen eigentlich?
Ja, nachdem ich festgestellt habe, dass doch einige Dinge schief laufen, habe ich mit der Zeit festgestellt, dass sich doch sehr viele andere auch mit solchen Themen beschäftigen. Und es war dann die Überlegung, sich doch zusammenzutun und sich auszutauschen.
Mhm. Welches Thema hat dich speziell angesprochen? Also bei mir war es einfach der 11. September, das hat mich wachgerüttelt, wachgeprügelt sozusagen, richtig. Und da wusste ich, okay, wenn wir auf so einer Ebene manipuliert werden können, dann was ist dann noch alles möglich? War das für dich auch so ein Startpunkt?
Noch nicht ganz. Es war dann eher später das Thema Geld, Geldsystem. Auch im Zuge der Finanzkrise 2008 und dann etwas später bin ich da etwas draufgekommen, dass hier doch einiges im Argen liegt und das war gewissermaßen mein Einstieg, Geldsystem.
Also 2008 so.
War etwas später, aber dann verschärft eingestiegen
okay.
In die Thematik.
Dann hilf mir mal zu verstehen, wie man das macht. Also du hast einen Stammtisch gegründet, ihr macht regelmäßig Veranstaltungen, ihr ladet Gäste ein, Referenten. Ich durfte auch schon ein paar Mal bei euch sprechen. Das war wirklich toll, die Stimmung und die Leute kennenzulernen. Wie hast du das angefangen? Bist du einfach zu einem Wirt gegangen und hast gesagt, du, pass auf, ich brauche jetzt einen Nebenraum. Hast du Zeit? Darf ich das machen? Wie geht man da vor?
Erstmal fanden die Treffen so im Bekanntenkreis auf Zuruf statt. Am Anfang mit 3-4 Leuten angefangen und erstmal bei einer örtlichen Wirtin angefragt, ob wir uns denn da treffen können.
Okay.
Mal vorsichtig formuliert, was wir denn so vorhaben und dass wir uns erstmal in kleinem Kreis treffen wollen. Und die hat dem auch zugestimmt, hatte damit kein Problem. Und so haben wir erstmal in ganz kleinen Rahmen angefangen.
Weißt du noch der Erste, wer das war damals? Der erste Redner, kannst du dich erinnern?
Erster Redner war ein Freund vom Stammtisch München, der dann zum Thema Manipulation gesprochen hat, der Ludwig Andrione, der immer noch etwas aktiv ist beim Stammtisch München. Und das war mit der erste Gastredner bei uns.
Okay. Ja, und wie ging es dann weiter? Hast du dann regelmäßig, oder wie oft macht ihr das eigentlich? Wie oft ist es?
Wir treffen uns einmal im Monat.
Einmal, ja.
Einmal im Monat ist aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, damit es nicht zu inflationär wird. Es gibt ja dann doch immer sehr viel Input und Information. Und so ist es, denke ich, ein guter Rhythmus, den man auch einhalten sollte. Eine gewisse Kontinuität bei der Stammtischtätigkeit ist, glaube ich, von Vorteil.
Ich meine, wenn du das jeden Monat machst, das ist ja genügend Arbeit, das ist ja wirklich viel zu machen, dann auch, gerade wenn es größer wird. Einmal im Monat ist glaube ich, eine gute Hausnummer. Ja. Ja. Wie bist du denn, wie bewirbst du das Ganze? Machst du Anzeigen in der Zeitung? Hängst du Flyer auf? Klebst du Poster auf? Wie bewirbst du die Veranstaltung?
Also nachdem wir uns ganz zu Beginn nur auf Zuruf getroffen haben, haben wir dann beschlossen, mal an die Presse einen Veranstaltungshinweis zu geben. Und die Lokalpresse hat das auch abgedruckt. Und so kamen beim ersten Treffen nach Ankündigung dann immerhin schon 10 Leute. Mhm. Und das hat bis heute Bestand. Das heißt, ich schreibe der Presse weiterhin die Veranstaltungshinweise, die drucken das auch ab. Ebenso habe ich mittlerweile eine Internetseite, auf der sich die Teilnehmer informieren können. Des Weiteren ein Newsletter, den ich dann einmal im Monat verschicke mit der neuesten Einladung. Und ebenso hänge ich dann Plakate, Flyer aus, hier bei uns im Ort. Das macht doch relativ viel Arbeit, die Plakate auch zu verteilen und hat meines Erachtens nicht ganz so die Wirkung. Also am meisten bringt da tatsächlich die Bewerbung in der Presse, also in den Lokalzeitungen und im Internet.
Online, Facebook, solche Geschichten. Ja, ist klar. Plakate, es hängt so viel rum, das nimmt man nur halb wahr, das kann ich gut verstehen. Wie viel sind denn jetzt mittlerweile da? Also wann hast du es gegründet? Wann war die erste Veranstaltung?
August 2013.
13, also noch gar nicht so lange jetzt. Ja. Und mittlerweile sind, wie viele Leute da? Du hast mir erzählt, ihr seid umgezogen, du musstest quasi anbauen. Wo geht es jetzt hin? Oder?
Korrekt, also mittlerweile sind wir so bei 100 plus minus angelangt. Pro Monat, die also jetzt jedes Mal kommen. Kürzlich hatten wir knapp 200 sogar zum Thema Prophezeiungen. Also ein großer Erfolg aus meiner Sicht.
Stefan Bernd war das, ja.
Korrekt.
Okay, Prophezeiungen ist natürlich auch ein Thema, was momentan gerade wirklich hochkocht. Alle Leute denken, jetzt hat der Illmayer doch recht oder nicht, ja. Und der Stefan Bernd, den habe ich ja auch kennengelernt letztes Jahr bei den Seegesprächen, der hat da natürlich viel zu sagen. Das ist so ein Zeitgeist momentan irgendwie. Ja. Also 100 Leute regelmäßig, das ist schon eine Hausnummer. Also das ist nicht ohne und da steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Was treibt dich an? Weil ich weiß, was da zu tun ist. Du musst ja das alles in deiner Freizeit machen, mehr oder weniger. Das ist ja auch nicht, damit du reich wirst, sondern das wird ja alles mehr oder weniger unentgeltlich gemacht, die Arbeit, die du reinsteckst. Was ist dein Antrieb? Wieso tust du dir das an?
Ursprünglicher Antrieb war, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, weil mir das ganz wichtig war, mit den Erkenntnissen jetzt nicht allein stehen zu bleiben, sondern mich auszutauschen. Mhm. Damit man nicht den Eindruck hat, man ist hier der Einzige auf weiter Flur mit solchen Themen und solchen Erkenntnissen, sondern der Austausch war mir ganz wichtig. Dass das jetzt mit der Zeit so wächst, war ja am Anfang gar nicht beabsichtigt und auch nicht absehbar, aber das war mit der Hauptgrund, hier eine Plattform zu schaffen für Leute, die sich für solche Themen interessieren.
Ja, ja. Was für Themen ist es denn hauptsächlich, was ihr ansprecht? Hast du einen speziellen Fokus? Ist es jetzt mehr die Finanzschiene? Kommen dann nur Experten, die in Richtung Finanzen reden oder deckst du das ganze Spektrum alternativen Medien ab?
Also die Themen, die wir bisher hatten, sind Finanzthemen, dann eben Prophezeiungen, dann Geheimgesellschaften hatten wir zuletzt zwei, drei Themen, aber auch Themen wie Impfen, also Gesundheitsthemen oder Rundfunkbeitrag hatten wir schon mal. Also ich versuche ein breites Spektrum an Themen anzubieten, um auch ganz unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.
Und wie ist denn so das Publikum aufgebaut? Ist es dann immer quasi männlich? Im Schnitt 40 Jahre alt, distinguiert, reich oder was für Leute kommen da? Was hast du beobachtet?
Also es kommen ganz unterschiedliche Leute und entspricht keinesfalls dem Typus einer Doktorarbeit, die ich kürzlich mal, über die ich gestolpert bin im Internet, der sagte, die Verschwörungstheoretiker hätten doch alle einen bestimmten Typus. Das trifft bei uns keinesfalls zu, sondern wir haben sowohl männliche als auch weibliche Gäste aller Altersgruppen, aller Bildungsschichten mit allen sozialen Statusen. Also da ein breites Spektrum an Besuchern mit sehr breit gefächerten Interessengebieten.
Aha. Also ich kann es mir gut vorstellen. Das ist auch das, was ich beobachte bei verschiedenen anderen Treffen, die es gibt. Ja, wir haben uns ja auch schon mal beim Regentreff in Deggendorf da hinten getroffen, im Bayerischen Wald. Den gibt es ja jetzt schon seit 20 Jahren, auch einmal im Monat. Hat auch wie du angefangen in einem Nebenzimmer im kleinen Kreis und ist jetzt mittlerweile eine richtig große Institution geworden. Und ich kann das nicht bestätigen, dass es ein Typus ist, sondern das ist wirklich ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. Das sind Leute, die den Kopf eingeschaltet haben. Kritische Menschen, die nicht einfach nur gedankenlos das übernehmen, was man über sie ausgießt, über die Massenmedien, sondern das sind Leute, die einen gesunden Prozessor haben, die nachdenken und sagen, Moment mal, was läuft hier schief und ich will jetzt hier mehr wissen und ich geselle mich unter Gleichgesinnte. Ja? Und ich denke, das ist auch eines der Anziehungspotenziale von so einem freien Treff. Nicht nur die Informationen, die man aufschnappt, sondern eben das Gefühl, nicht alleine zu stehen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Das ist auch wirklich etwas, was viele Zuschauer uns immer fragen. So, ja, was will ich denn machen? Meine Familie, keiner glaubt mir in der Arbeit. Die sagen alle, ich bin doof. Und so dieses Klischee Verschwörungstheoretiker, das wird ja immer wieder so kolportiert. Ja? Und wie weit reisen denn die Leute an, wenn die bei dir da sind? Sammeln die aus dem nahen Umkreis oder ist das mittlerweile schon überregional?
Also wir haben bei uns die ganze Bandbreite von Leuten aus dem Ort, die ich im Zuge der Stammtischtätigkeit kennengelernt habe, die ich sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hätte.
Okay, yeah.
Also Leute aus dem Ort bis Gäste, die 2-2,5 Stunden einfach anreisen, nur um bei uns dabei zu sein. Also es ist sehr beeindruckend, welche Anfahrtswege manche Gäste hier in Kauf nehmen.
2,5 Stunden. Also ich meine, das ist schon eine Hausnummer. Ja? Das ist ja dann 250 Kilometer entfernt ungefähr. Ja?
Richtig. Und die Gäste sagen, ihnen ist es sehr wichtig, bei solchen Treffen zu sein, weil die reine Information kann man sich über andere Medien auch holen, Internet, Bücher. Aber den Austausch mit Gleichgesinnten, den kann das Netz eben nicht bieten. Mhm. Und daher nehmen die Leute diese Anfahrtswege in Kauf, weil die das unbedingt brauchen.
Es ist dieses Gefühl einfach, das Gefühl, nicht allein zu stehen. Ja? Das ist das auch, was mich fasziniert an diesen Treffen im privaten Umfeld oder auch in der Arbeit oder halt mit anderen Leuten, die dem nicht so offen sind. Da hört man dann immer, wenn man sowas wie anspricht, zum Beispiel Gebäude Nummer 7, 9-11, Gebäude Nummer 7, hast du schon mal gehört? Was ist denn Gebäude Nummer 7? Ja, aber, du immer, ja, aber. Ich höre dann immer, ja, aber. Und auf diesen Treffen, da höre ich eigentlich immer, ja, und. Ja, und hast du das schon gehört? Und ja, und ich weiß das auch schon. Und muss mal dieses Buch anschauen oder schau mal diese Homepage an. Also das Gefühl, Gleichgesinnte zu treffen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist wirklich auch eine Bestätigung für sich selber. Ist ja logisch. Wir haben ja, oder du hast mir ja auch ein paar Sachen mitgebracht, die mittlerweile so in Presseberichten aufgetaucht sind. Ja, du hast dann immer wieder Flyer gemacht, zum Beispiel da, das ist schon wieder so lange her, Oktober 2014, da habe ich damals einen Vortrag gehalten über 9-11 und du hast dann auch ein bisschen Presseberichte mitgebracht. Also ich wusste gar nicht, dass da so viel Presse entstanden ist. Appell, unbequeme Fragen stellen. Robert Stein zu Gast beim Freidenker-Stammtisch. Ich erinnere mich noch genau, da hat jemand Fotos gemacht. Wenn der Wahnsinn groß genug wird, wird er unsichtbar. Also hat mich sehr überrascht, dass da auch ein sehr objektiver Artikel geschrieben worden ist. Stecken die Kriegstreiber da hinten? Also man kennt es ja eigentlich immer so, wenn man sich mit diesen Themen in die Öffentlichkeit bewegt, dass man dann plattgedrückt wird. Ja? Dass man also wirklich niedergeredet wird oder niedergebalzt wird. Das war eher objektiv. Ja? Also die hat sich den Vortrag angehört, die Journalistin, die da war, und hat dann genau geschrieben, was ich gesagt habe auch. Und hat dann auch selber Fragen gestellt oder Folgegedanken entwickelt. Also das fand ich schon mal sehr, sehr positiv. Der Oliver Janich, der war ja auch da. Der hat zum Beispiel auch 2014 schon bei euch einen Vortrag gehalten mit seinem Thema. Und auch darüber dann kritischer und kontroverser Austausch. Also das ist jetzt nicht normal, dass in der Presse dann auch immer nur positiv über sowas berichtet wird. Ich kenne es eigentlich immer andersrum. Hast du es auch schon anders erlebt, dass man über euch hergezogen ist, dass das quasi niedergeschrien worden ist oder gab es Gegenwind schon?
Also in der Lokalpresse jetzt nicht. Aufgrund der guten Kontakte zu den Redakteuren werden die Veranstaltungshinweise eben da platziert und auch erscheinen, wie du es gerade zeigst, ab und zu Presseberichte. Da kommen die Redakteure entweder selbst oder ich schreibe selbst eine Zusammenfassung, einen kleinen Bericht mit Foto und schicke das dann an die Presse. Und das wird durchaus bereitwillig mal abgedruckt. Gegenwind haben wir also von der Presseseite jetzt noch nicht bekommen. Mhm. Im Moment werden wir so ein bisschen angeschossen von der ein oder anderen Gruppierung, die meint, bei uns fänden da etwas unbequeme Sachen statt. Mhm. Und da sind wir schon auf dem Radar von denen.
Okay. Der Rechtsvorwurf kommt ja immer schnell, gell? Das ist ja ganz klar. Wenn man irgendwie etwas nicht mehr widerlegen kann, dann ist man irgendwo unter Recht in der braunen Ecke. Habt ihr da auch schon damit zu tun gehabt, dass man euch in diese Ecke stellen wollte?
Teils. Mit mir wird dann nicht immer direkt drüber gesprochen, aber über andere habe ich schon erfahren, dass manche den Eindruck haben, okay, bei uns werden eher rechte Themen angesprochen. Und, ja.
Das sind Klischees, die programmiert sind in der Gesellschaft. Klar, sobald man die Komfortzone verlässt, ja, das ist ja auch eine Schlagzeile, die in diesem Artikel drin ist, wir verlassen die Komfortzone und du wirst da als der oberste Freidenker, Nandlstadts oberster Freidenker bezeichnet. Ja. Gefällt dir die Bezeichnung?
Ja, durchaus. Es ist ja immer etwas schwierig, wenn man hier so an die Öffentlichkeit geht, wie wir das hier machen. Es ist immer eine Gratwanderung. Ja. Einerseits erreicht man mehr Leute durch das, was man macht. Andererseits bietet man eben Angriffsfläche. Das heißt, wenn man einen Stammtisch macht, sollte man sich überlegen, wie man hier vorgehen will in der Öffentlichkeit.
Also ich sehe wirklich, da ist sehr, sehr viel passiert, seit ich da war. Also da bist du recht fleißig gewesen. Du blickst also hinter die Kulissen, steht hier im gepflegten Diskurs, den Horizont erweitern. Hilf mir doch mal zu verstehen, wie dein persönliches Umfeld darauf reagiert. Weil das wird natürlich dann auch bemerkt, deine Familie wird sich natürlich dann auch damit beschäftigen. Was ist deine direkte Erfahrung?
Also auch mir geht es wohl so wie vielen. Das heißt, mein engstes Umfeld reagiert kaum bis gar nicht drauf, ist da nicht wirklich empfänglich. Mein Freundeskreis nur bedingt. Das heißt, auch durch diese Tätigkeit verschiebt sich der Freundeskreis etwas, was ich von vielen schon gehört habe, was ganz logisch ist. Man beschäftigt sich eben mit anderen Dingen. Und es ist ein bisschen schwierig, das im Familien- und Bekanntenkreis ein bisschen unterzubringen oder zu thematisieren. Deswegen auch bei mir der Fall, dass solche Treffen ganz wichtig sind, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Du hast auch alle Themen abgedeckt, sehe ich gerade hier. Du hast auch Flüchtlinge da gehabt. Ich lese eine Schlagzeile, wir wünschen uns ein Leben in Freiheit. Asylbewerber berichten beim Freidenker Stammtisch von den Gründen ihrer Flucht. Wie war denn diese Veranstaltung? Was ist da denn passiert? Gab es da interessante Momente, wie die erzählt haben von ihrem Leben?
Ja, die Veranstaltung war im Dezember 2014. Und
also vor der großen Flüchtlingswelle noch, ja?
Korrekt.
Okay.
Und Hintergrund war, dass auch in unserem Ort dann Asylbewerber, Flüchtlinge untergebracht wurden seit, ich meine, 2013. Und da ich eben mitten im Ort bin und da das Geschäft habe, sind einige Asylbewerber zu mir gekommen, beziehungsweise ich habe die angesprochen und so hat sich einen Kontakt entwickelt und ich habe die dann gefragt, ob sie denn nicht von ihrem Schicksal erzählen wollen, ihrer Flucht, und das haben sie just bei der Veranstaltung getan.
Wie war die Resonanz da
auf das? Sehr gut, sehr gut. Die große Flüchtlingswelle war da noch nicht im Gange, das heißt, damals überwog tatsächlich noch mehr das Interesse und das Mitgefühl. Mittlerweile ist ja die Stimmung wohl etwas gekippt in der gesamten
Bevölkerung. Was glaubst du, wie es jetzt wäre, wenn du jetzt nochmal, wenn du, sagen wir mal, es sind ja bestimmt auch neue Flüchtlinge angekommen und wenn jetzt da so eine Veranstaltung wäre, wäre es wahrscheinlich ein bisschen gespalten, die Resonanz.
Ja, schwierig. Wir hatten just im Januar dieses Jahres eine Veranstaltung, eine Diskussion zum Thema ohne Referenten, also da habe ich moderiert, okay, und die war deutlich hitziger. Als damals. Damals war das ja nur in Anführungszeichen Vortrag der Asylbewerber und dieses Mal war es eine sehr polarisierende Diskussion und das merke ich auch mehr und mehr in meinem Umfeld, dass gerade dieses Thema doch sehr stark polarisierend wirkt und man hier kaum mehr vernünftig Argumente austauschen kann.
Es gibt quasi nur noch dafür und dagegen. Gell? So. Ich will da jetzt gar kein großes Fass aufmachen, aber was ist so deine Meinung, was da in Sachen Flüchtlingskrise auf uns zurollt noch?
Schwierig abzusehen, aber die Leute, die das hier etwas kritisch sehen, begründen das damit, dass eben das Recht hier nicht eingehalten wird und dass diese ganze Sache womöglich nicht zufällig passiert.
Mhm. Ja. Okay, sind wir wieder beim Thema von Hintergrundmächten und gesteuerten Situationen, die wir hier im Land haben. Ja. Also es ist auch das, was ich beobachte. Also rein zufällig, dass dann gerade in dem Moment die Unterstützung in den Flüchtlingslagern in Jordanien seitens der Welthungerhilfe gestoppt wird, dass die quasi so weit runtergeschraubt wird, dass die weg müssen von da unten, weil sie verhungern. Ob das alles zufällig passiert, das halte ich auch für ein Gerücht oder ziemlich... Es ist auch offensichtlich, dass das alles gesteuert ist. Also wer vernünftig drüber nachdenkt, der wird schon, ja. Also ich merke, du hast hier wirklich fleißig Arbeit reingesteckt, ja. Es sind ja wirklich sehr, sehr viele Artikel, die mittlerweile gekommen sind. Wie ist es mit überregionaler Presse? Kannst du da was unterbringen? Wenn du jetzt sagst mal Münchner Merkur, Süddeutsche, was denkst du, was wird passieren, wenn du diesen Medien mal vom Freidenker-Treffen in Nandlstadt berichtest? Ja.
Also die Lokalzeitung von Münchner Merkur, die hat tatsächlich schon mal was abgedruckt und ab und zu kommt auch ein Redakteur bei uns vorbei. Auch an die Süddeutsche Zeitung werden die Veranstaltungshinweise geschickt, mhm, und auch die veröffentlichen die Veranstaltungshinweise, wie ich ab und zu sehe. Ein Redakteur von der Süddeutschen war noch nicht da, meines Wissens. Wie das hier weitergeht, mal sehen, wie ich... auch sehen muss, ob ich hier weiter so in der Öffentlichkeit dann stehen, mhm, will. Also ich muss ja nicht in der Öffentlichkeit stehen, es geht ja gar nicht so sehr um mich. Ich stehe ja oder sitze ja stellvertretend, mhm, für viele andere Stammtischbetreiber, die sehr aktiv sind. Und man muss nicht diesen Weg wählen, es ist nur ein Mittel, um mehr auf sich aufmerksam zu machen und mehr Gleichgesinnte für die Sache zu begeistern.
Es geht ja vor allem nicht um deine Person, hast du mir auch gesagt. Also du bist ja nur derjenige, der das angeschoben hat. Hast du ein Team von Mitstreitern? Gibt es da ein Orga-Team oder bist wirklich alles du, die Homepage, Organisation, Flyer, Poster und so weiter? Ist das alles dein Ding?
Also die Hintergrundarbeiten mache ich tatsächlich im Moment allein. Am, mhm, Veranstaltungstag habe ich schon eine Handvoll Leute, die mich dann unterstützen, weil das sonst gar nicht mehr möglich
wäre. Ja klar, das ist logisch. Du musst ja 1000 Hände haben dafür. Gell? Aber dann frage ich mich, wie groß dein innerer Zorn sein muss oder nicht dein Zorn, ist vielleicht falsch, sondern dein Handlungsbedarf, ja, dass das so groß ist, weil, wie gesagt, ich mache Arbeit hier und das, ich glaube, das, was wir hier machen an Arbeit, ist nicht so viel, wie du machst. Das kann man jetzt nicht vergleichen. Natürlich ist das auch viel Arbeit, die Sendungen vorbereiten, akquirieren, die Sendungen schneiden und das alles. Aber was ist so innerlich deine größte Motivation? Ich habe es vorhin schon mal gefragt, aber dass du so eine Arbeit da reinsteckst, da muss ja in dir irgendwas kochen, oder?
Ja, schon. Ich meine, es ist der Glaubensabfall, weil ich früher doch sehr überzeugt war von manchen Dingen, die mich auch beruflich dahin gebracht haben, dass ich beruflich in einen Weg gehen wollte, in die Politik beziehungsweise hier in den Politikbetrieb, und irgendwann dann gemerkt habe, es ist sehr viel anders, als uns erzählt wird, auch in der Disziplin, die ich mal an der Uni lernen durfte, sodass ich gesagt habe, es ist unglaublich, und daher war dieses Aha-Erlebnis, mhm, für mich, denke ich, so groß, dass hier auch, naja, ich will nicht sagen jetzt, die Wut so groß ist, aber der Glaubensabfall doch erheblich war.
Mhm. Gib mir mal ein bisschen mehr Futter mit diesem Glaubensabfall. Du meinst es jetzt nicht religiös in dem Sinn, sondern du meinst es eher so der Glaube an das System, dass das, was man uns bisher in der Schule, in den Medien erklärt hat, dass das so nicht stimmen kann, oder? Meinst du das, ja?
Korrekt. Aha. Und zwar bei den Bereichen Geld, Finanzen oder auch Geschichte oder auch Politik.
Okay. Glaubensabfall. Das finde ich gut. Das kann man jetzt doppelt sehen. Der Abfall des Glaubens oder der Glaubensabfall an sich, ja. Ja, dann was kann denn der einzelne Mensch tun? Okay, wir sind jetzt zwei Beispiele, das ist jetzt nicht alltäglich, nicht jeder kann irgendwie eine Sendung machen und hat so eine gute Situation wie hier, dass in einem funktionierenden Medienbetrieb ist, oder nicht auch jeder hat irgendwie die Zeit und die Arbeit und auch die Lust, so einen Stammtisch zu gründen. Aber was, wenn du unseren Zuschauern so als Tipp mitgeben möchtest, was könnte denn der Einzelne tun, um trotzdem so das Fähnchen der Wahrhaftigkeit so vor sich herzutragen?
Na, ich denke, jeder kann auf seine Art dazu beitragen, hier aus der Misere etwas rauszukommen. Und bei dir war es ja so, dass du dann durch Vorträge hier etwas bekannter geworden bist. Und so hast du eben diesen Weg gewählt. Bei mir ist es so mit dem Stammtisch, den zu gründen, der aus einer Idee heraus entstanden ist und den ich hier weiterverfolgen will. Das muss man nicht machen, aber jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, indem man eben vielleicht mal alternative Medien liest oder auch finanziell unterstützt. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig hier in eurem Fall, dass diese Projekte eben weiterlaufen können und finanziert werden. Dann sich immer ein Stück unabhängiger zu machen von Medien, von dem System, denke ich, ist schon ganz wichtig. Ja, sich selbst ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, das halte ich hier für durchaus sinnvoll.
Jetzt hast du mir noch ein Stichwort gegeben, alternative Medien. Wie informierst du dich hauptsächlich? Also jetzt nicht jede Homepage, die du aufschaust, aber wie versuchst du, dein Weltbild neu zu strukturieren? Was machst du da?
Also ich lese auch ganz unterschiedliche Medien. Das geht mal von der Tageszeitung los, die ich aber nicht mehr so intensiv lese wie früher.
Aber du konsumierst Massenmedien auch, ja?
Ja, wobei Fernsehen bleibt aus. Fernsehen halte ich für nicht sehr förderlich, weil das programmiert in der Tat doch erheblich. Und daher bleibt der Fernseher bei mir schon seit einigen Jahren aus. Aber man kommt mitunter um die Massenmedien gar nicht rum und ist mir immer noch ein Bedürfnis, zumindest ein bisschen zu wissen, was denn, die Massenmedien meinen, was man wissen sollte. Das heißt, da lese ich ein bisschen. Dann aber sehr viel in alternativen Medien, die querbeet gehen, alle möglichen Blogs lese ich da. Oder schaue eben auch mal Dokumentationen, Videos von Nuviso TV. Mhm. Also ganz unterschiedliche Projekte.
Also ich mache es immer so, ich mache einen Cross-Check jeden Tag. Also ich konsumiere jeden Tag die Massenmedien, allein beruflich auch schon, um zu wissen, mit was wird jetzt eigentlich das Volk gerade gefüttert. Wenn irgendwo eine Bildzeitung rumliegt, dann blätter ich die durch oder die Süddeutsche oder die FAZ. Egal, wenn ich es in die Hand bekomme, dann konsumiere ich das alles, aber überschriftentechnisch, nicht im Detail. Und dann mache ich den Cross-Check. Dann gehe ich auf die alternativen Webseiten. Es gibt genügend Infoportale. Ich lese jeden Tag die Propagandaschau. Ich checke jeden Tag bei NetNews Express die ganzen Schlagzeilen. Cop Online ist immer wieder eine gute Quelle. Und auch andere Medien. Es gibt jetzt sehr viele, die ich halt regelmäßig konsumiere. Und dann bilde ich so die Schnittmenge oder versuche so rauszufinden, was ist offiziell, was ist die veröffentlichte Meinung? Und was ist die öffentliche Meinung? Und dann versuche ich mir da das Bild zu machen. Das ist wirklich toll. Es gibt im Bayerischen gibt's einen tollen Radiosender. Ja, das kennt jeder, der in Bayern ist. Bayern 5 aktuell. Da kommt jede 15 Minuten kommt dann so das Aktuellste. Und die haben auch so einen Werbeslogan. So in 15 Minuten kann sich die Welt verändern. Ja, das war ja in Anspielung auf den 11. September, dass innerhalb von einer Viertelstunde die Einschläge waren und nichts war mehr so wie vorher. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass dann in diesem Nachrichtenüberblick, der da alle Viertelstunde kommt, 3-4 kurze Schlagzeilen kommen. Und es war genau das Gegenteil von dem, was wirklich passiert. Ich habe jetzt nicht mehr genau konkret parat, welche Beispiele es waren. Es war ein Finanzthema, irgendwie Flüchtlinge oder noch irgendwas anderes. Und ich habe mit einem kurzen Faktencheck, mit ein paar Internetseiten, konnte ich genau sagen, okay, hier ist es anders, hier ist es anders, hier ist es anders. Also man kann mit so einem kurzen Nachrichtenüberblick wirklich gut feststellen, wie man eigentlich an dem Tag verarscht werden soll, ja, oder wird konkret. Also ich kann das jedem nur ans Herz legen, nicht mehr die Süddeutsche komplett lesen, da braucht man viel zu viel Zeit, das ist Verschwendung, sondern Überschriften kurz überfliegen und dann alternativ suchen und dann, wenn man nachdenkt, kommt man automatisch auf die eigenen Schlüsse. Also das ist so meine Methode, die daran geht, ja. Ich habe mit dir vorhin noch eine Frage so im Kopf gehabt, und zwar ging es darum, wenn wir uns diesen Thematiken nähern, und die wenigsten Themen sind wirklich Juhaisasa und die Welt ist toll, sondern es geht ja wirklich tief in den Kaninchenbau. Egal, ob das die Flüchtlinge sind, die Ursachen der Flüchtlinge, die Finanzkrise, die ganze weltweite Wirtschaftsmisere oder die Hälfte der Welt lebt unter einem Dollar. Man kommt da doch in diesen negativen Gedankenstrudel. Was kann man tun, damit man sich damit nicht so anstecken lässt, sondern damit man noch irgendwie ein gesunder Mensch bleibt. Ja? Weil das macht viele Leute echt fertig und die sagen, deswegen schaue ich mir das nicht an. Was hast du da für ein Rezept, um dich nicht ganz runterziehen zu lassen?
Na, ich glaube, man sollte sich auch von diesen Themen, und sind sie auch noch so schlimm, nicht allzu sehr vereinnahmen lassen. Und ich erlebe sehr viele Leute, die sehr aufgeregt immer rumlaufen und hinter alles und eben dann das Böse sehen. Und da sinkt die Lebensqualität doch enorm.
Also wenn man hinter jedem Stein eine Verschwörung wittert. Ja.
Ja. Und okay. Ich treffe sehr viele Leute, bin auch selbst das ein oder andere Mal unterwegs und mir fällt es auch immer wieder auf, wie aufgeregt die Leute hier rumlaufen. Und das sollte man, glaube ich, nicht machen, weil das raubt einen enorm die Energie. Mhm. Sich für die Dinge interessieren ist gut, auch die Konsequenzen ziehen ist gut, aber ich denke, nicht allzu sehr davon vereinnahmen lassen. Mhm. Und auch mal versuchen, sich anderen schönen Dingen des Lebens zu widmen, mal wieder rauszugehen in die Natur und Abstand gewinnen von diesen Themen. Denn bei allem, was man macht, oder machen kann, machen soll, ist es, denke ich, ganz wichtig, sich auch mal wieder anderen Sachen zu widmen.
Mhm. Und dass man sich freut des Lebens auch. Ja. Ich meine, uns geht es ja auch wirklich gut. Wir haben ja echt Glück. Wir wohnen in einem Land, wo alles noch funktioniert. Und gerade bei uns unten in Bayern, da ist die Welt auch noch in vielen Dingen noch mehr in Ordnung wie in anderen Teilen in Deutschland schon. Also das ist das, was ich beobachte. Und ist auch mein Tipp an die Zuschauer, dass man sich nicht zu sehr hinabziehen lässt in diesen Strudel aus Dunkelheit und Ohnmächtigkeit. Also ich meine, wenn man ganz tief einsteigt in diesen Kaninchenbau, dann wird es echt duster, ja. Also, aber vielleicht ist das ein Prozess, den halt jeder dann kennenlernen muss, ja.
Und das ist wahrscheinlich richtig. Das heißt, wenn manche mal einsteigen hier mit der Thematik, muss es wahrscheinlich erstmal tief hinabgehen, damit man am Ende wieder Licht am Ende des Tunnels sieht und sich dann mit Fragen beschäftigt, wie, okay, was kann ich denn jetzt machen? Und dann, denke ich, sollte man aber schon aufpassen, das richtige Maß zu finden, wie man hier die Dinge konsumiert. Sonst läuft man in der Tat Gefahr, hier abzusaufen.
Was meinst du mit das richtige Maß für Konsum? Also, dass man nicht nur noch in diesen ganzen Verschwörergedanken hängt, oder?
Korrekt. Ich denke, da kann jeder das richtige Maß für sich finden, was gut für ihn ist und was noch verkraftbar ist, verarbeitbar. Mhm. Oder ob es schon Ausmaße hat, dass es eben für einen nicht mehr so gesund ist.
Wenn dich jemand, also das ist meine letzte Frage jetzt an dich, das ist die Masterfrage sozusagen, wenn jemand dich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, dann denkst du was und was würdest du darauf antworten?
Dann würde ich vielleicht antworten, okay, dann seid halt ihr die Realitätsverweigerer. für manche Dinge gibt es erdrückende Hinweise und Beweise oft, dass es eben nicht so ist wie in den Massenmedien veröffentlicht. Und dem stehe ich aber mittlerweile sehr gelassen gegenüber, weil es bringt nichts, überhaupt nichts, die Leute missionieren zu wollen. Es bringt nichts. Das heißt, ich bin da schon sehr viel entspannter geworden. Das heißt, man kann mit den Leuten reden, mal versuchen, einen gemeinsamen Aufhänger zu finden. Und wenn man merkt, okay, man kommt mit den Themen nicht an, dann ist es so. Dann soll man das auch dabei belassen, weil sonst verscherzt man sich doch allzu sehr. Auch im eigenen Freundeskreis kommt das mitunter nicht gut an.
Also du kommst nicht mit der Keule an und willst es denen reinprügeln, sondern wenn einer offen ist, dann gerne. Wenn nicht, muss er seinen eigenen Weg finden.
Oder? Ganz genau.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Also ich freue mich drauf, wenn ich bei dir wieder Gast bin. Ja, wir müssen nur noch einen Termin finden. Demnächst dann stehe ich bei dir wieder in der Bütt und dann hoffentlich auch mit vielen wachen Geistern, so wie ich es bis jetzt immer kennengelernt habe. Also ich danke dir sehr für das tolle Gespräch und für deine Arbeit vor allem auch. Viel Erfolg weiterhin in Nandlstadt und wir sehen uns daheim wieder.
Danke Robert für die Einladung. Alles Gute.
Super, danke dir. Ja, danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, das war ein kleines Beispiel für etwas, was man tun kann, wenn man mit diesen ganzen Informationen konfrontiert wird. Also nicht jeder muss gleich einen Sender gründen oder einen Stammtisch machen, aber vielleicht schauen Sie mal vorbei beim Treff in Nandlstadt oder auch bei uns auf der Homepage wieder. Uns freut es auf jeden Fall und ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit.